Deutschlandfunk. Der Tag.
In Zeiten schwieriger politischer Fragen kommt dem Parlament eine besondere Rolle zu. Umso mehr dann, wenn es um unsere Werte, unser Selbstverständnis, um unsere Grundrechte geht. Aber auch um Fragen der Solidarität mit Schwächeren, Alten und Kranken in der Gesellschaft. In genau solchen Zeiten leben wir gerade. Es herrscht Krieg in Europa und die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Über Covid-19 und eine Impfpflicht hat der Deutsche Bundestag heute beraten. Sie werden es in den Nachrichten schon gehört haben, die Impfpflicht ist gescheitert. Und was all das für die Ampelkoalition bedeutet und wo die noch junge Regierung aus SPD, Grünen und FDP nach nur wenigen Monaten im Amt angekommen ist, das hören wir gleich von Volker Fintermer. Und noch eine besondere Stunde im Bundestag war am 27. Februar, als der Bundeskanzler gigantische Investitionen in die Bundeswehr verkündet hat. Das mag eine der wenigen guten Nachrichten der Zeit sein, dass viele von uns, mich eingeschlossen, wieder gebannt in diesen Zeiten vor dem Bildschirm oder Radio sitzen und Bundestagsdebatten verfolgen. Vielleicht mal mitschimpfen oder zustimmen oder dass man sich sogar dabei ertappt, wie man laut Blödsinn ruft oder aber Bravo. In Russland sind Meinung und Worte nicht frei. Manche schweigen über den Krieg aus Überzeugung, andere aus Angst. Mein Kollege Tilko Gries berichtet uns gleich über Propaganda im Krieg und wie herausfordernd es für ihn als Journalisten ist, Fakten und Quellen zu sichten und zu bewerten. Dazu gleich ein Werkstattgespräch. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich wieder mal, dass Sie zuhören. Jetzt bekommen zunächst fünf Herren aus dem Bundestag das Wort unter Missachtung der Parität. Das nehme ich heute mal auf meine Kappe. Wir hören Wolfgang Kubicki und Andrew Ullmann, zwei FDP-Politiker mit völlig konträren Sichtweisen zur Impfpflicht. Außerdem den Grünen-Politiker Janosch Dahmen sowie CDU-Oppositionschef Friedrich Merz. Und ganz zu Beginn den Gesundheitsminister von der SPD, Karl Lauterbach.
Heute ist der Tag der Entscheidung. Lassen Sie uns nicht im Stich oder stehen Sie wenigstens zu dieser Verantwortung. Wenn Sie die Impfpflicht nicht wollen, dann sagen Sie es.
Unser Antrag ist ein weniger weitgehender Antrag. Und diesen Antrag können wir dann gemeinsam beschließen, aber nicht so, wie Sie es machen, um offensichtlich hier davon abzulenken, dass Sie in Ihrer eigenen Regierung keine Mehrheit haben für das, was aus dieser Fraktion kommt.
Demokratie besteht nicht daraus, dass man einen wirkungslosen halbfertigen Antrag in den Raum wirft, dann die Tür verschließt und nicht mehr ans Telefon geht, sondern Demokratie besteht daraus, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, in Verhandlungen zu gehen, Kompromisse zu schließen und hier im Parlament. Das haben Sie in 4 Monaten nicht hinbekommen.
Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen.
Lieber Wolfgang, es geht uns hier nicht um Selbstschutz, sondern es geht um Fremdschutz. Wir wollen unser Gesundheitssystem vor Überlastung schützen. Das funktioniert nur mit einer guten Immunisierung.
Alte, Kranke und Menschen mit einem schwachen Immunsystem könnten die Folgen des heutigen Tages noch zu spüren bekommen. Denn der Kampf gegen die Pandemie wird nun im Herbst wohl schwerer werden, ohne eine Impfpflicht. Das prognostiziert der Arzt- und Gesundheitsminister Lauterbach. Wie hoch der politische Schaden für die Ampelregierung ist, das habe ich Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio am Nachmittag gefragt und ihn zunächst gebeten, den Kern der Impfpflichtdebatte zusammenzufassen.
Naja, man kann es ganz einfach sagen. 4 Anträge, 4x Nein. Aber am wichtigsten dürften natürlich die beiden Anträge gewesen sein, die sich in irgendeiner Form noch für eine Impfpflicht aussprechen wollten, sei es als Vorratsbeschluss, wie die Union das vorhalte, oder eben ein konkreter Antrag für eine Impfpflicht für die über 60-Jährigen, die ab Oktober gelten sollte, den ja Teile der Koalition, darunter auch der Bundeskanzler und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, eingebracht hatten oder mit unterstützt hatten. Alle sind krachend gescheitert. So dass man heute sagen kann, im Deutschen Bundestag gibt es definitiv keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland, egal in welcher Form.
Du hast diese Debatte, nehme ich an, von der Pressetribüne aus verfolgt. Auf jeden Fall warst du vor Ort direkt im Bundestag. Wie hast du denn die Stimmung im Hohen Haus wahrgenommen?
Ja, das fand ich ziemlich spannend, weil es war ja angekündigt als fraktionsoffene Debatte. Nach dem Motto, wir haben hier vier Anträge, zu denen sich alle Parlamentarier je nach ihren persönlichen Vorlieben oder Erkenntnissen dann am Ende werden entscheiden können. Aber wenn man die Debatte verfolgt hat, die schon sehr hitzig war, also das muss man unwidersprochen sagen, aber wenn man die Debatte verfolgt hat, dann waren das doch immer die jeweiligen Lager, die auf die entsprechenden Redner reagiert haben. Da gab es kaum fraktionsübergreifende Momente, wo man das Gefühl haben könnte, ah, hier tut sich was. Hier entwickelt sich was. Hier gab es tatsächlich ein Bündnis über die Fraktionen hinweg oder über die jeweiligen politischen Lager hinweg, also Ampelkoalition, Opposition oder Linke etc. Da war wenig zu sehen. Einzelne Abgeordnete, die tatsächlich mal bei bestimmten Punkten mitgeklatscht haben oder mal Zuspruch gerufen haben. Und insofern war ich, was das angeht, enttäuscht und hatte schon das Gefühl relativ früh, okay, das bleibt alles streng in den jeweiligen politischen Lagern und da gibt es am Ende nicht viel Bewegung. Und das haben ja auch die Abstimmungsergebnisse gezeigt. 296 für den Ü60-Antrag, das sind gerade mal 16 mehr als die 280, die sich schon die ganze Zeit vorher dazu bekannt haben. 172 für den CDU-Antrag, das sind ja noch nicht mal die versammelte CDU-Fraktion, obwohl es gestern da noch den Appell gab, schriftlich sogar, heute nur für den zu stimmen und für keinen anderen. Aber auch keine Bewegung von anderen Lagern her. Weil ich habe in der Mittagssendung dann noch gesagt, okay, wenn der erste Antrag der Ü60 jetzt, also der Impfbefürworter jetzt gescheitert ist, vielleicht hat ja dann der Unionsantrag doch noch eine Chance, weil er ja der einzige gewesen wäre, der doch in irgendeiner Form noch zu einer Impfpflicht hätte führen können, wenn auch mit erneutem Bundestagsbeschluss im September. Aber eben danach sah es noch nicht aus. Eben noch nicht einmal die 197 Abgeordneten der Union haben dafür gestimmt.
Volker, du sagst also, unterm Strich bist du enttäuscht und natürlich bestätigt dich das Ergebnis auch dieser heutigen Debatte und dieser Abstimmungen. Mir ging es so, das habe ich auch zu Beginn dieser Podcast-Folge ja schon gesagt, ich hing ehrlich gesagt ziemlich gebannt am Bildschirm heute Morgen und mir kam dieser Gedanke, ich will jetzt nicht von einer Sternstunde des Parlaments sprechen, aber immerhin zeigt das Parlament wieder, wie relevant es ist, welche entscheidenden Fragen, die uns alle umtreiben, dort entschieden werden, wie dort gestritten wird. Kannst du da wie ich auch ein bisschen was Positives drin sehen?
Ja, lebhaft war die Debatte schon, das will ich gar nicht bestreiten. Aber um lebhafte Debatten geht es nicht, denn lebhafte Debatten nutzen wenig, wenn es wenig Bewegung in den jeweiligen politischen Lagern gibt. Und die Idee einer fraktionsoffenen Debatte wäre ja gerade gewesen, dass sich im Parlament dann doch eine Mehrheit, eine erkennbare Mehrheit über die Fraktionsgrenzen hinaus entwickelt, um diese Entscheidung zu treffen oder eben auch nicht zu treffen. Und insofern war ich doch erstaunt, dass das Lagerdenken, aber das hatte sich die letzten Tage ja schon abgezeichnet, dass das Lagerdenken dann doch sehr ausgeprägt war. Und ich habe nach der Sitzung dann nochmal den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gefragt, ob es jetzt nach diesem grandiosen Scheitern nochmal einen neuen Anlauf in irgendeiner Form geben wird. Und seine Antwort war ziemlich ernüchternd.
Ich gehe davon aus, dass wir alles unternommen haben für einen breiten Kompromiss. Und ich muss Ihnen sagen, dass es nach meinem Dafürhalten offensichtlich diese Grundlage nicht gibt. Sie ist heute weggeschlagen worden. Und deswegen sehe ich auch zurzeit keine weiteren Möglichkeiten, zu neuen auch letztlich Initiativen zu kommen.
Also das ist doch ein bitteres Eingeständnis. Und der Gesundheitsminister, der hat bis zur letzten Minute immer wieder erzählt, er geht davon aus, dass es eben doch für den Antrag der Ü60-Impfbefürworter eine Mehrheit geben könnte. Obwohl er schon im Interview der Woche, vergangenen Wochenende gesagt hat, naja, wenn es scheitert, dann scheitert es halt, dann ist es so. Aber eigentlich hatte man die Hoffnung, in irgendeiner Form dann doch damit durchzukommen.
Volker, du sprichst von Fraktionsgrenzen, von Lagerdenken. Das Parteibuch hat beim einen oder anderen eine Rolle gespielt, also bloß nicht von der Linie abzuweichen. Diese Zwänge offenbar, die da im Hinterkopf vorhanden waren, ist das einfach Verzagtheit bei den Abgeordneten oder zeigt sich vielleicht einfach, dass die Meinungen so gespalten sind?
Naja, es zeigt zum einen schon, dass die Meinungen so gespalten sind. Das Ablehnungslager war ja durchweg bei allen Fragen immer größer. Aber diese Gespaltenheit, die gab es ja auch schon im Vorfeld. Die Regierungskoalition oder die Ampelkoalition bekam ja immer vorgeworfen, warum sie nicht mit einem eigenen Antrag ins Rennen geht. Das hätte sie ja faktisch nicht gekonnt, denn es gab da keine Einigkeit zwischen SPD, Grünen und eben der FDP rund um Wolfgang Kubicki. 85 Abgeordnete haben ja seinem Antrag am Ende zugestimmt, dass es über überhaupt nicht zu irgendeiner Form einer Impfverpflichtung kommen sollte, sondern dass alles freiwillig bleiben sollte. Und dieser Konflikt, der wurde ja auch schon vorher nicht in der Koalition ausgetragen, sondern die Koalition hatte sich an dieser Stelle leicht gemacht, weil sie wusste, da ist ein großer Widerstand aus den Reihen der FDP, denen sich ja dann auch Teile der Linken angeschlossen haben, und haben das so laufen lassen und haben gesagt, gut, dann geben wir die Debatte offen in den Bundestag und über Gruppenanträge im Bundestag kriegen wir dann vielleicht doch noch eine Lösung hin. Aber diese Hoffnung ist ja heute dann grandios gescheitert, weil es offenbar auch da keine Versuche gab, auch die Kompromissversuche kamen ja relativ spät, aber insofern gab es keine Versuche, da wirklich einen fraktionsübergreifenden Kompromiss zu schmieden. Und das hat dann doch schon, finde ich, viel wieder mit dem Lagerdenken zu tun, wenn in der CDU gestern Briefe ausgegeben werden, in der CDU-Fraktion, dass man bitte doch geschlossen gegen alle anderen Anträge stimmen sollte, dann zeigt das ja schon, dass es mehr um politische Vorgehensweisen, um politische Abgrenzung geht, als wirklich um eine Auseinandersetzung in der Sache.
Also die FDP, die hat ja jetzt im Grunde seit Wochen den schwarzen Peter in dieser Ampelkoalition. Mal, wenn man auf die Stimmen schaut, die eher der SPD und den Grünen zuneigen. Da war von einer 2+1-Koalition die Rede statt einer Dreier-Ampel. Da war die Rede davon, dass der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, ist ja auch ein Sozialdemokrat, da kuscht vor den Freien Demokraten. Teilst du diese Analyse?
Na, wir hatten heute in der Mittagssendung Heike Behrens zu Gespräch, die ja auch im Bundestag unmittelbar an unsere Sprechstelle kam. Und die hat diesen Punkt auch schon aufgeworfen, dass die Koalition offenbar das Problem hat, dass sie sich ein Stück weit vom kleinsten Koalitionspartner dadurch die Manege führen lässt und dass auch der kleinste Koalitionspartner sich an die eigentlich grundsätzlichen Verabredungen hält, dass die Koalition versucht, geschlossen in all diesen Fragen gemäß des Koalitionsvertrages vorzugehen und dass man sich da nicht auseinanderdividieren lässt. Also da taucht offenbar ein Problem auf, was auch für die Koalition, diese Ampelkoalition, zum dauerhaften Problem werden könnte. Das Verhalten der FDP in dieser Koalition, wo ja Grüne und Sozialdemokraten sich vorführen lassen. Und man musste sich ja die ganze Zeit schon fragen, was hat die FDP in der Hand, um die anderen so durch die Manege zu führen? Und die Frage ist bislang noch nicht beantwortet worden. Aber ich vermute mal, diese Koalition oder in der Koalition wird die jetzt auch offener intern gestellt werden, nach dem Motto, sind wir eine geschlossene Veranstaltung, diese Ampelkoalition, oder dominiert der kleine Partner hier die beiden größeren doch maßgeblich?
Ich würde gern doch noch mal fragen, ob du möglicherweise schon eine Antwort darauf hättest. Der kleinste Koalitionspartner, der die anderen beiden vor sich hertreibt. Wie schaffen die das?
Ja, das ist echt die große Frage, wo hier alle im Moment noch am Rätseln sind. Das haben wir auch 2013 schon erlebt bei der Koalition zwischen Union und FDP, wo die FDP dann ruckzuck die Hotelsteuer oder die Absenkung der Hotelsteuern, der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen durchgesetzt hatte. Ein Projekt, das sonst niemand auf dem Schirm hatte. Offensichtlich vermag es die FDP dann doch immer wieder, die anderen Koalitionspartner so unter Druck zu setzen, nach dem Motto, da gehen wir bei der Klimapolitik, geben wir nicht nach, oder andere Punkte. Also ihr müsst da schon auf uns zugehen, eine Hand wäscht die andere. Und wenn das aber das Gleichgewicht aus Sicht der FDP ist, dann wirkt es natürlich sehr zum Nachteil der beiden größeren Koalitionspartner, die sich bislang in dieser Frage auch tatsächlich noch relativ ruhig verhalten und das alles öffentlich mittragen.
Tja, vielleicht sollte man daran erinnern, dass die FDP anschließend dann 2013 erstmal aus dem Bundestag geflogen ist für 4 Jahre, unter anderem wegen ihrer Standpunkte in der Koalition mit der CDU damals. Aber da müssen wir jetzt noch Geduld haben, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Lass mich noch mal abschließend auf den Kanzler gucken. Der war einer der ersten, Olaf Scholz, der sich schon Ende November deutlich für eine Impfpflicht ausgesprochen hat und erst dann das Verfahren ja freigegeben wurde im Bundestag ohne Fraktionszwang. Wie groß ist heute die Niederlage für Olaf Scholz?
Naja, das zu personalisieren finde ich jetzt schwierig, denn Ende Dezember oder noch vorher haben sich auch zweimal hintereinander die Runde der Ministerpräsidenten unter der Bund-Länder-Runde eindeutig für eine Impfpflicht ausgesprochen. Also da hat sich schon auch psychologisch deutlich etwas verändert, was durchaus mit der milderen Omikron-Variante was zu tun haben wird und den Lockerungen, die wir so allgemein erleben können. Unter anderen Vorzeichen, beispielsweise noch mit einem Fortbestand der Delta-Welle oder mit einer ähnlichen Corona-Situation wie noch im vergangenen Herbst, wo es wirklich wirklich noch dramatischer erschien, auch wenn die Zahlen im Moment hoch sind, aber die Verläufe sind milder, wäre die Diskussion vielleicht auch anders ausgegangen. Aber ich glaube auch, das ist auch ein Ergebnis davon, dass die Corona-Welle am Abebben ist, der Sommer bevorsteht und die berühmte unbekannte Variante, die uns im Herbst drohen könnte, noch nicht in Sicht ist, sodass alle jetzt weniger erpicht sind, dieses Modell umzusetzen, was ja im vergangenen Herbst noch von weiten Kreisen in der Politik gefordert wurde, eben auch von der Ministerpräsidentenkonferenz, wo alle Bundesländer zusammensaßen, auch die CDU geführten. Also ich glaube, da hat sich auch deutlich etwas verschoben in der politischen Wahrnehmung und dem Druck, der noch besteht.
Volker Fintermer, unser Gesundheitsexperte im Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk. Danke für deine Einschätzung. Ich glaube, lass mich noch schnell nachfragen, das war heute dein neuntes Gespräch zu diesem Thema.
Und nicht das letzte, ja.
Alles klar, halte weiter gut durch. Tschüss.
Tschüss.
Im Deutschlandfunk-Radioprogramm haben wir am heutigen Donnerstagmorgen ein Interview gesendet mit dem russischstämmigen Radiojournalisten Grigori Arosev. Nachzuhören ebenfalls in unserer DLF-Audiothek-App oder auf deutschlandfunk.de. Grigori Arosev hat zur Desinformation im Krieg das Folgende gesagt.
Man muss ganz klar und ganz offen sagen, dass es sehr viele Fakes von allen Seiten gibt. Es gibt Fakes von der russischen Seite, es gibt Fakes auch von der ukrainischen Seite. Die Zeit eines Krieges ist eine Zeit der Missinformation.
Mit diesem O-Ton möchte ich einsteigen in mein heutiges Gespräch mit Thilko Gries. Thilko, wie sind diese Worte an diesem Donnerstagmorgen bei dir angekommen?
Ich muss sagen, da habe ich hier an dem Tischchen, an dem ich hier sitze im Homeoffice, habe ich mich dann schon auch aufrecht hingesetzt, weil das ein interessanter Teil des Interviews war. Also wie geht er mit den Fake News um, wie bewertet er das? Und ich meine, er hat dann ja irgendwie drei Sätze später gleich gesagt, also er stehe an der Seite der Ukraine oder so ähnlich. Aber da wird es dann interessant tatsächlich. Also wie werden Fake News bewertet? Man muss es natürlich schon so qualifizieren, die russische Propaganda ist eine richtig gut geölte und jahrelang eingeübte Maschine in der Produktion von Fake News, von Propaganda, das geht über alle Zwischenfälle der Vergangenheit, also Syrien, Skripal, Nawalny, MH17, Krim und so weiter. Und über ein solches Ausmaß von Fake News ist in der Ukraine nichts bekannt oder es gibt es dort auch nicht. Also die Ukraine ist ja denn doch ein demokratischer Staat, in dem es auch eine viel freiere Presse gibt. Das heißt, es gibt ein paar Bremsen und ein paar Korrekturmechanismen für die Staatsmacht. Und das ist ja auch gut so.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das für dich jetzt vor allem ein quantitativer Unterschied. Du sagst, das Ausmaß in der Ukraine an Fake News ist nicht so groß. Gleichwohl gibt es ja diesen berühmt-berüchtigten Satz, dass im Krieg die Wahrheit zuerst stirbt. Manche nehmen das vielleicht auch ein bisschen apologetisch hin. Aber ich verstehe dich richtig. Grundsätzlich stimmst du mit der These überein, dass es Fake News auf beiden Seiten gibt.
Also Fake News ist vielleicht ein sehr weiter Begriff, aber sprechen wir vielleicht über Unvollständigkeiten auf der ukrainischen Seite. Wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht, bis auf eine sehr alte Zahl, über Verwundete und Gefallene auf der ukrainischen Seite wissen wir nicht, wie viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten gefallen sind. Also wie ist die Situation eigentlich? Wie viele Einheiten gibt es noch, die sozusagen an der Front stehen, etc. etc. Wir wissen auch ganz wenig darüber, wie in den Regionen zum Beispiel die Verwaltung genau funktioniert. Vor dem Krieg ist viel berichtet worden über Korruption in der Ukraine. Was passiert da jetzt zum Beispiel? Es gibt also wirklich auch ganz schöne Defizite, oder ja, ich scheue mich ein bisschen, das Defizit zu nennen, denn was soll man sich wünschen, ne? Irgendwie mehr Berichterstattung, Finanzmarktberichterstattung aus Kiew oder so. In Zeiten des Krieges kann man ja schlicht nicht das normale Programm erwarten. Deswegen würde ich es erstmal Defizite nennen. Und vielleicht auch, das ist noch wichtig, wir leben alle in einem Narrativ, auch der Ukraine. Nicht nur, weil viele natürlich geneigt sind, vielleicht der ukrainischen Seite eher das eine oder andere zu glauben oder auch eine Sympathie haben. Das muss man natürlich als Berichterstatter irgendwie abstellen. Aber sie sind eben auch sehr geschickt. im Auftreten in sozialen Medien zum Beispiel. Es gibt einzelne Gouverneure, die sehr populär geworden sind. Zelensky selber, der jede Nacht eine Videobotschaft raushaut, der vor Parlamenten auftritt und dann immer auch die Narrative des jeweiligen Landes aufnimmt. Also er hat vor dem Bundestag über eine Mauer gesprochen. Beim Auftritt vor der französischen Nationalversammlung ging es um Liberté, Égalité und Fraternité und so weiter und so fort. Also das ist alles sehr, sehr geschickt und das ist im Sinne der Sache der Ukrainer. Aber man muss eben feststellen, dann befindet man sich eben auch in diesem ukrainischen Narrativ.
Du hast jetzt viel über die Probleme gesprochen, Nachrichten auch zu verifizieren. Wir haben uns ja für ein Werkstattgespräch, so würde ich das mal sagen, heute verabredet. Ja. Ich hatte im Vorgespräch zu dir gesagt, erzähle einfach, wie schwierig es geworden ist, Quellen zu überprüfen, überhaupt an verlässliche Quellen ranzukommen. Wie schwer tust du dich da im Moment?
Das ist jedes Tag eine neue Herausforderung. Also es gibt natürlich inzwischen einen Satz von Quellen, denen ich vertraue in der Ukraine, denen folge ich, sei es online oder wir stehen in Chats miteinander. Das kann auch mal sein. Aber jeden Tag sozusagen sind das natürlich Puzzleteile, die geliefert werden. Und dieses Puzzle muss ich dann natürlich so zusammensetzen. Manchmal dauert das auch länger, als mir lieb ist, dann kann ich eben nicht frühmorgens schon über Dinge sprechen, die ich einfach nicht genau einordnen kann. Das gibt es ja auch immer. Dann gibt es natürlich die wahnsinnige Flut an Nachrichten. Nicht alles davon ist relevant und wichtig und es ist oftmals sehr, sehr detailliert. Also bestimmte Vorkommnisse in bestimmten Stadtteilen von Städten. Und ich kenne etliches in der Ukraine, aber ich kenne auch nicht jeden Stadtteil, um den es dann da geht. Und kann ganz schwierig nur Bilder und Videos zum Beispiel verifizieren, wenn sie auf den Markt, um es mal so zu sagen, kommen, also wenn sie irgendwie online gestellt werden. Da bin ich tatsächlich häufig darauf angewiesen, dass andere das tun, beziehungsweise dass sich ja Plausibilitäten dort ergeben. Also das ist wirklich schwierig. Ich glaube, es hängt nicht entscheidend damit zusammen, dass ich das in Deutschland tue zurzeit und eben nicht in der Ukraine bin. Denn wenn ich jetzt in Lviv, in Kiew, in Kharkiv wäre, hätte ich ja einen sehr fokussierten Blick auf den Ort, die Stadt, in der ich dann wäre, wüsste aber so über andere Landesteile sehr wenig und täte mich noch viel schwerer, auch die russische Perspektive mit hineinzunehmen. Also das ist vielleicht der Vorteil, den man von außen hat.
Da sprichst du noch einen Punkt an, der mich auch sehr beschäftigt hat in diesen Tagen, vor allem seit wir diese grauenhaften Bilder aus Bucha zu sehen bekommen haben, seit dem Wochenende. Wir haben ja auch bei uns in der Redaktion hier im Deutschlandfunk Funkhaus viel darüber diskutiert, wie wir die Berichterstattung angehen sollen. Sollen wir mehr auf Augenzeugenberichte von vor Ort setzen? Sollen wir vertieft in die Analyse gehen? Ich würde jetzt ganz pragmatisch an dieser Stelle sagen, wir sollten beides leisten. Wie hast du diese Diskussion auch um Augenzeugenberichte aus Bucha wahrgenommen in den letzten Tagen? Ich sage bewusst dazu, manche haben ja auch von Voyeurismus, von Tourismus auch gesprochen.
Ja, also ich, natürlich gibt es darin voyeuristische Elemente. Gut, wir liefern die Bilder jetzt nicht im Podcast, ne? Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich habe die ersten Augenzeugenberichte mit sehr spitzen Fingern angefasst, weil ich auch nicht, also wir wissen ja über die Irrtümer in der menschlichen Erinnerung. Und wenn die Menschen über etwas sprechen, was dann schon jetzt Mitte März sich zugetragen haben soll, das ist jetzt 3 Wochen her. Und die Menschen haben in Kellern gesessen, wurden beschossen, also unter unglaublichem lebensgefährlichen Stress haben sie gelebt. Welche Präzision an Erinnerung kann ich voraussetzen? Deswegen habe ich das zunächst einmal mich auch in meiner Berichterstattung ab dem 2., 3. April, das waren die Tage, an denen der Weltöffentlichkeit diese Bilder und Videos von Bucha bekannt wurden, habe ich mich auf Augenzeugenberichte zunächst einmal nicht so sehr gestützt, sondern abgewartet, was haben journalistische Kollegen, die am Ort waren, dort berichtet. Das Verhältnis zu Augenzeugenberichten hat sich dann ein wenig geändert in den darauf folgenden Tagen, denn es gibt nun inzwischen eine Vielzahl, also ich kann sie auch nicht mehr zählen, von Berichten und es kommen ja auch jeden Tag nochmal neue hinzu, die ich versuche wahrzunehmen. Und da gibt es eben ein hohes Maß an gleichen Aussagen, an Deckungsgleichheit. Und dann bin ich dann doch geneigt zu sagen, ab einem irgendeinem Punkt dann eben diese Augenzeugenberichte auch mit hineinzunehmen in meine Berichterstattung.
Du hast ja auch eine Hörerpost bekommen in diesen Tagen von einem Hörer aus unserem linearen Programm, dem Deutschlandfunk, der genau das, was du jetzt schon schilderst, eben angezweifelt hat. Und da hast du auch nochmal genau deine Quellenarbeit dargelegt. Bekommst du viele solcher Zuschriften im Moment?
Tatsächlich nicht ganz so viele. Nein, das war ein Hörer, der sich gefragt hatte, warum redet der Bürgermeister in seinem ersten Statement, in dem er von der Befreiung von Butscha redet, nicht von all den Leichen. Und letztlich lässt sich die Frage nur mit der begründeten Vermutung beantworten, dass der Bürgermeister von der Tatsache, dass in anderen Stadtteilen sehr viele Leichen auf den Straßen liegen, möglicherweise noch nichts wusste. Ich glaube, der Bürgermeister hat die Zeit der Belagerung auch nicht komplett in der Stadt verbracht. Das war die Antwort darauf, die ich hergeleitet habe. Da geht es tatsächlich um Uhrzeiten, um Daten, wann ist was bekannt geworden, wann wurde was gepostet, wie sind die Metadaten des Videos etc. Das kann ich machen, das kostet natürlich sehr viel Zeit, das sind dann einfach mal 2 Stunden sozusagen. Insofern, ja, vielleicht kann ich von Glück sagen, dass nicht allzu viele Hörerinnen und Hörer sich zurzeit melden. Das wird, weiß nicht, ob das jetzt für die Plausibilität spricht dessen, was wir berichten. Aber wundert mich auch tatsächlich ein kleines bisschen, hängt vielleicht mit der Macht dieser Bilder zusammen, weil normalerweise über diese Konflikte, auch frühere Konflikte an denen und Kriege, an denen Russland beteiligt war, da wurde sehr, sehr viel in Frage gestellt und angezweifelt und bezweifelt.
Tico, auf einen Aspekt möchte ich noch zu sprechen kommen. Wir hatten auch vereinbart, dass wir über die Propaganda, die russische Propaganda noch sprechen wollen und das Interview mit dem russischen Radiojournalisten, der in Berlin hier bei uns in Deutschland ein Programm für die russischsprachige Bevölkerung macht. Das hat mich sehr bewegt. Das ist übrigens nachzuhören in unserer DLF-Audiothek oder auch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de mit dem Radiojournalisten Grigori Arosev. Da ging es ja auch darum, inwieweit Menschen, die hier in Deutschland leben, also Zugang zu allen freien Quellen und freien Medien haben, dennoch der russischen Propaganda erliegen. Welche Erklärung hast du dafür?
Das, was es an wahrheitsentsprechenden oder richtigen, ganz einfach richtigen Informationen, Fakten gibt, ist nicht leicht zu finden. Ist nämlich wahnsinnig verstreut. Also wir alle nutzen ja auch Aggregatoren. Also wir hören unsere eigenen Nachrichten zum Beispiel, schauen das, was die großen Zeitungen, die großen Verlage und so weiter zusammentragen und versuchen ja da auch erstmal da den Ausgangspunkt für weitere Recherchen dann zu finden. Das gibt es so in Russland eben nicht. Es gibt diese großen Zeitungen nicht mehr, die das tun. Es gibt die Sender sowieso nicht. Und was man halt machen kann, ist, man kann sich auf Telegram bewegen, aber jeder, der das schon mal ausführlich gemacht hat, weiß, dass das natürlich ein ziemlich anarchisches soziales Netzwerk eben ist und da muss man eben schauen, was nimmt man zur Kenntnis und dann braucht man ja eine bestimmte Kompetenz, um das auch unterscheiden zu können. Am besten spricht man noch ein paar andere Sprachen, um auch Quellen aus anderen Ländern lesen zu können. Also ich spreche Russisch, ja, und verstehe auch halbwegs das Ukrainische und Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter, aber diese Möglichkeiten hat nicht jeder in Russland. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Seiten, Medien, freien Medien, guten Medien, die auch berichten, deren Seiten sind aber gesperrt. Die sind zwar über Telegram vielleicht noch erreichbar, aber deren große Webauftritte, die sind halt gesperrt und dann muss ich ein VPN installieren. Also wer hat das schon? Das gute VPNs kosten Geld, dann muss man sich mit seinem Handy beschäftigen oder mit seinem Computer beschäftigen.
Erklär das nochmal ganz
das
kurz
macht
für alle,
jeder.
Für alle, die nicht ganz so kundig
VPN,
sind.
VPN, das sind virtuelle private Netzwerke, das sind sozusagen Programme, die dein Internet umleiten und du bekommst dann nicht das, was in Russland zensiert wird, sondern was du leitest dich um über das deutsche, zum Beispiel das deutsche Internet und erhältst eben das, was in Deutschland möglich ist und das ist eben sehr viel breiter. Und mir ist auch noch aufgefallen, es ist zum Teil auch ganz noch vielleicht ein Stück weit noch trivialer. Es geht gar nicht nur um technische Dinge, sondern es geht auch um die Wahrnehmung von von Geschichte und von Konzepten. Ich habe es oft erlebt, also die Ukraine sozusagen hat ja von sich auch das Bild, wir sind so lange Kolonie gewesen von Russland in verschiedenen Zuständen. Mal war es das Zarenreich, dann war es die Sowjetunion und jetzt werden wir von dieser früheren Kolonialmacht wieder angegriffen. Dieses Konzept von Kolonialismus und dass Russland als Kolonialmacht gesehen wird oder gesehen werden kann, das ist in Russland überhaupt nicht verbreitet. Also diese und alles, was damit zusammenhängt, die Begrifflichkeiten und so weiter und so fort, das ist nichts, es fängt bei den Begriffen an, bei der Sprache fängt es an sozusagen und bis hin zu diesen Denkkonzepten, die sind nicht zugänglich. Also man kann sie sich anlesen, aber sie sind im Diskurs nicht enthalten und deswegen fehlen zum Teil eben auch, fehlen Begriffe und die Sprache, um dieses Verhältnis von Russland zu seinen Nachbarn auch adäquat zu beschreiben.
Dann möchte ich aber doch noch mal nachfragen, was ist mit der russischsprachigen Community hier in Deutschland, die ja Zugang zu allen Quellen hat, möglicherweise aber zu sehr in der eigenen Blase unterwegs ist? Ich will da nichts unterstellen, es ist nur so ein Gedanke, der mir kommt.
Ja, das ist, da gibt es, glaube ich, wenige soziologische Daten darüber tatsächlich. Ich glaube, also mein Eindruck, das ist jetzt aber anekdotisch, ist eben, dass etliche, gerade auch der älteren Generationen, die noch eingewandert sind, von Russland oder aus postsowjetischen Staaten nach Deutschland eingewandert sind, immer auch Schwierigkeiten hier gehabt haben, mit der deutschen Gesellschaft und ihren Diskursen zurechtzukommen, weil die Sprachkenntnisse schlechter sind, weil bestimmte Werthaltungen anders sind, etc. etc. Da gibt es also vielleicht in der Tendenz eher eine Neigung, dann wieder die, ich in Anführungsstrichen, russischen Medien oder heimischen Medien, wie auch immer sie begriffen werden, die dann also zu nutzen und sich dort eben aufzuhalten. Und das nimmt ab, je jünger die Menschen werden, also je weiter der Generationswechsel und Wandel voranschreitet.
Tilko Gries, unser Experte für die Ukraine, für Russland und unser ehemaliger Korrespondent. Dort bist du gewesen in Moskau bis ungefähr vor einem Jahr. Ich danke dir für deine Einschätzung.
Ich danke dir.
Tilko hat eben übrigens aus dem Homeoffice mit mir gesprochen und während der Aufnahme haben die Nachbarn über ihm mit dem Renovieren weitergemacht. Die kleinen Störgeräusche, die bitten wir zu entschuldigen. An dieser Stelle möchte ich außerdem ein großes Dankeschön loswerden für die vielen Zuschriften, die Länge unseres Podcasts betreffend. Das Echo auf gelegentlich etwas längere Folgen war überragend positiv, was uns natürlich sehr freut. Das will ich hier kundtun, weil eine Hörerin explizit darum gebeten hat. Wir bleiben aber dabei, in der Regel kürzere Podcasts zu produzieren, denn in der Kürze liegt eben auch oft Würze. In diesem Sinne, tschüss und bis bald, sagt Barbara Schmidt-Matern.